Heute zu Gast der erste Innovationschef von Google, Dr. Frederik Pferd.
Larry Page hat meinen Vertrag damals unterschrieben und mir die Erlaubnis gegeben, Dinge auszuprobieren, Dinge zu gestalten, Dinge zu kreieren. Ne? Wie deinen eigenen, kam die Nachricht, ihr müsst evakuieren, dann steht dann eben die Feuerwehr vor der Tür und sagt, hier, ihr habt 10 Minuten Zeit, euer Wichtigstes einzupacken und ihr müsst eben das Haus verlassen. Das Überleben haben wir ganz gut gelernt in der Evolution. Jetzt braucht es eben genau nicht mehr den Negativity Bias, sondern einen Zukunftsgeist. Wie können wir uns aufs Positive konzentrieren? Ich habe mich mal 10 Tage lang in der Wüste in Südkalifornien im Joshua Tree 12 Stunden pro Tag auf ein kleines schwarzes Kissen gesetzt mit 49 anderen Menschen und nur geschwiegen. Und mich nur auf meine Atmung konzentriert. Und wenn man das so im Kleinen trainiert, immer wieder, dann wird der Muskel immer größer. Der Muskel zu sagen, okay, wie kann ich aus größeren Herausforderungen jetzt Möglichkeiten generieren, auch Chancen sehen. Wir reden immer nur von Zeitgeist. Und Zeitgeist ist so, wie man sich das hier und jetzt vielleicht erklärt, wie der Wind auch weht. Und er weht wahrscheinlich ziemlich...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Frederik Pferd ist eine echte Ausnahmeerscheinung. Er hat Tausende von Menschen bei Google gezeigt, wie man innovativer denken kann. Sein Lieblingsthema ist die Zukunft und er ist einer der Vordenker, manche in der Presse haben ihn den Zukunftspapst genannt. Und er ist einer der Vordenker, wie wir es schaffen, einen, wie er es nennt, Zukunftsgeist zu entfachen, der von Optimismus, von Neugierde, von Empathie und einigen anderen Dingen geprägt ist, die es uns ermöglichen, die Zukunft nicht als etwas Bedrohliches zu empfinden, sondern als etwas, was wir selber gestalten können und entsprechend beeinflussen können. Und ich durfte mit Frederik über sein neues Buch sprechen, was genau diese Themen behandelt. Ein sehr, sehr spannendes Buch. Und Frederik hat uns ja von seiner Weisheit Einblicke gegeben, mit welchen Tools, mit welchen Routinen er es schafft, trotz dieser ganzen negativen Nachrichten und Krisen etc., trotzdem diesen Zukunftsgeist in sich zu entfachen, der eben hilft, das Leben mit Optimismus und hohem Energielevel sich anzusehen. Wenn ihr zu den regelmäßigen Hörern gehört, die diesen Podcast auch gerne mögen, dann wird es uns eine große Unterstützung sein, wenn ihr auf diesen Folgenknopf drückt und diesen Podcast abonniert und vielleicht sogar eine Rezension abgibt. Denn je mehr Follower wir haben, je mehr Abonnenten und je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben, desto besser und professioneller und hochwertiger können wir dieses Format machen und desto spannendere Gäste können wir vor dieses Mikrofon bringen. Also, es dauert nur 2-3 Sekunden, ist für uns aber wirklich ein großer Schritt nach vorne. Und ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein und meine Empfehlung ist, sich das Interview, das Gespräch wirklich bis zum letzten Satz anzuhören. Denn am Schluss stelle ich meinen Gästen ja immer die gleiche Frage. Was ist für dich die allerwichtigste Erkenntnis? Und die Antwort auf diese Frage, die Frederik gegeben hat, die hat mich persönlich vom Hocker gehauen. Sie hat so tief in mein Herz getroffen und wirklich nachgehallt. Und das würde ich euch wünschen, dass ihr das auch erlebt. Also, lass uns direkt einsteigen ins Auf und Ab von Frederik Pferd. Frederik, du hast ein ganz wunderbares Buch geschrieben, über das wir heute sehr detailliert sprechen werden. Und wenn man es aufschlägt, dann gleich auf der ersten oder zweiten Seite stellst du dem Leser, der Leserin eine Frage. Und die heißt, welches Meisterwerk möchtest du erschaffen? Mhm. Das ist auch meine erste Frage an dich. Welches Meisterwerk möchtest du in deinem Leben erschaffen?
Viele. Ich glaube, ich kann mich nicht auf eins konzentrieren. Ich möchte so viele Meisterwerke wie möglich erschaffen und die ganz unterschiedlich aussehen. Und ich finde die Frage einfach spannend, ne? Oder eine Antwort auf diese Frage zu finden. Viele Menschen gehen, glaube ich, durchs Leben mit dieser Frage, was wird die Zukunft bringen? Ne, was ja eine passive Frage ist, eine abwartende Frage, eine Frage, wo man vielleicht die Arme verschränkt und dann einfach mal sich zurücklehnt und sagt, ja, was bringt mir die Zukunft? Ne, und sich dann vielleicht das eine oder andere Mal zu beschweren und sagen, ja, eigentlich ist das nicht die Zukunft, die ich mir vorstelle. Ne. Von dem her glaube ich, wir sollten nicht eine Antwort auf die Frage finden, was wird die Zukunft bringen, sondern wir sollten eine andere Frage stellen. Welche Zukunft möchte ich erschaffen? Und welches Meisterwerk möchte ich erschaffen? Diesen Anspruch zu haben, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Handlungen, mit meiner Denkweise Meisterwerke zu erschaffen. Und das bedeutet, dass man vielleicht andere Menschen glücklich macht, dass man Menschen hilft, dass man was erschafft, das vielleicht so noch nie da war in der Welt, dass man vielleicht ein Problem löst oder zumindest Teil des Fortschritts ist. Und ich glaube, das können alles Meisterwerke sein. Und die können auch im Kleinen beginnen. Und das ist für mich die spannende Frage, die ich jedem Menschen stellen möchte. Und für mich ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir alle die Möglichkeit haben, unsere Zukunft, die wir uns wünschen, zu erfinden.
Und ich glaube, es ganz erleichtern, was du gerade sagst, weil bei Meisterwerk denkt man sofort an Pablo Picasso oder andere Koryphäen. Aber wie du sagst, es kann ja auch im Kleinen stattfinden. Es müssen nicht diese großen Weltveränderungen sein, sondern Meisterwerke können verschiedene Gesichter haben. Ich möchte in diesem Podcast auch immer so ein bisschen die Menschen verstehen hinter einem Buch, hinter einer Geschichte etc. Und deshalb lass uns mal ein paar Jahrzehnte nach vorne spulen an den Anfang. Und was ist denn so, würdest du sagen, Frederik, das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Da gibt's natürlich viele. Vielleicht eine oder zwei Momente oder Situationen, die mir so gezeigt haben, dass Zukunft nicht bedeutet abzuwarten, sondern aktiv zu werden, sich selber zu bewegen, zu handeln. Das erste ist, ich war schon immer ein sehr, sehr schüchterner Mensch, zurückhaltend, vielleicht reflektiert, nachdenklich und habe mir dann irgendwann mal habe ich den Mut gefasst und bin dann über den kleinen Bodensee nach Konstanz gegangen, um irgendwas zu studieren. Ja, also mir war nicht ganz bewusst, was das sein sollte und habe es einfach mal ausprobiert. Genau. Und das war, glaube ich, so der erste mutige Schritt und habe mich da auch die ersten Wochen, Monate, vielleicht Jahre auch ein bisschen unwohl gefühlt. Ja, so diese Unsicherheit, kein Selbstbewusstsein. Und habe dann viele Dinge einfach ausprobiert. Ne? Viele Kurse belegt, viele Menschen getroffen, viele Dinge angefangen. Und das hat mich zum zweiten Moment vielleicht geführt, der für mich ein einschneidendes Erlebnis war. Weil ich bin irgendwann mal im Krankenhaus geendet, in einer ziemlich intensiven Krankheit. Und wurde dann operiert und war dann wochenlang im Krankenhaus und habe dann, glaube ich, noch 53 Kilo gewogen, war ziemlich an der Grenze sozusagen. Es standen die Abschlussprüfungen an in meinem Studium. Ja. Und auf die habe ich mich richtig gut vorbereitet, bevor diese Krankheit dann sichtbar wurde und bevor die OP stattgefunden hat. Und die Ärzte haben dann zu mir gesagt, Frederik, du kannst auf keinen Fall diese Prüfung machen. Du bist nicht fit genug, dein Körper ist nicht kräftig genug oder stark genug. Wir empfehlen dir, hier im Krankenhaus zu bleiben. Ne? Und ich habe mir dann überlegt, so was könnte im besten Fall passieren, wenn ich eben diesem Rat nicht folge und dann zu den Prüfungen auftauche und diese Prüfung dann schreibe. Und habe mich dann am Morgen mit der Infusion im Arm wirklich in den Vorlesungssaal geschleppt, ne, und habe dann meine Prüfungen absolviert und sondern tatsächlich eine der besten Prüfungen, die ich jemals geschrieben habe, ne. Und das hat mich dann daran erinnert, dass man vielleicht nicht immer den Rat von anderen folgen sollte, sondern einfach selber auch vielleicht Bauchgefühl entscheiden sollte, hey, mache ich das jetzt, probiere ich's, was kann im besten Fall passieren, ne? Und nicht zu denken, was kann im schlimmsten Fall passieren. Und im besten Fall kann passieren, dass es funktioniert, ne? Und dann zu sagen, warum denn eigentlich nicht? Und das hat mich dann, als ich wieder zurück ins Krankenhaus kam und die Ärzte natürlich nicht ganz happy mit meiner Entscheidung waren, hat mich das dann zu einem Zeitungsartikel geführt, den ich dann am nächsten Tag, als ich nochmal eine OP hatte und dann aufgewacht bin, geführt. Und ich habe in diesem Zeitungsartikel von Südafrika gelesen und habe dann gelesen, dass dort junge Frauen nach Ideen haben und die aber Unterstützung brauchen, diese Ideen auch umzusetzen in Startups, in Businesses und so weiter. Und habe mich dann tatsächlich noch in diesem Moment entschieden zu sagen, okay, sobald ich wieder einigermaßen Kilos zugenommen habe und einigermaßen fit bin, möchte ich diesen Frauen helfen. Und habe mich dann auf den Weg gemacht und 6 Wochen später war ich dann in Südafrika und habe für Black Female Founders Businesspläne geschrieben, genau, und ihnen geholfen, dann ihre Ideen Realität werden zu lassen. Und das war unglaublich erfüllend, anderen Menschen zu helfen, um zu starten. Und das hat mir dann so viel Energie und Kraft gegeben, dass ich dann nach ein paar Monaten wieder fit war und wirklich weiter die Welt auch erleben wollte und hat mich dann nach Shanghai geführt, nach China, wo ich auch Menschen geholfen habe und in ganz unterschiedliche Orte, wie beispielsweise Argentinien, wo ich dann unterrichten durfte an der Schule Villa Ballester Kinder und auch in China habe ich chinesische Kinder unterrichtet in Englisch, ohne Mandarin oder Chinesisch zu sprechen und die Kids konnten natürlich auch kein Englisch, von dem her haben wir irgendwie uns kommuniziert oder irgendwie uns verstanden, indem wir Dinge gesungen haben und gelacht haben und ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert haben, aber das war für mich auch immer so ein Moment, der sehr, sehr erfüllend war, wenn man anderen Menschen dann auch helfen kann. So wie ich mir vielleicht selber geholfen habe, gesagt, ich kann meine Zukunft in die eigene Hand nehmen, ich probiere einfach Dinge aus und gehe nach vorne.
Jetzt hast du gerade eine Perspektive gewählt, die für die meisten sehr, sehr fremd ist und die meisten sagen ja, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und du hast das umgedreht und gesagt, was kann denn im besten Fall passieren? Wie können Menschen besser darin werden, eher diese optimistische, wir werden später noch über Details sprechen, aber wie kann man von, ich höre, dass ein Mensch wie Frederik so denkt, aber wie kann man das selber eher in sein eigenes Gedankengut und in seine eigenen, in sein eigenes mentales Muster einbringen?
Das ist, glaube ich, eine Form von Bewusstsein, also sich bewusst zu sein, wie ich denke über Situationen, über Momente oder vielleicht auch über andere Menschen. Und das Zweite ist, man kann sich's antrainieren. Ne? Man kann eben lernen, optimistisch zu denken und dann auch zu handeln. Und glaube ich, das Erste, sich bewusst zu werden, wie ich denke, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn man in einer Situation ist, die dramatisch ist, indem man gesundheitliche Probleme hat oder den Partner oder die Partnerin verliert oder seinen Job verliert oder in ganz anderen Momenten sich wiederfindet, ne, dann kann man eben auswählen, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Ne. Sehe ich das als etwas, das mich stoppt, das mich sozusagen zurückhält, das mich auch in einer Art und Weise in eine Opferrolle verführt? Oder sehe ich das als Chance? Sehe ich das als eine Möglichkeit, was anderes zu tun und auch vielleicht anders zu handeln? Und dieses Bewusstsein ist etwas, was man trainieren kann. Und man kann eben durch Meditation, über Reflexionsübungen, über ganz unterschiedliche Herangehensweise sich immer wieder bewusst werden, wie denke ich denn gerade und wie fühle ich denn gerade? Ne? Und man dieses Bewusstsein zu schaffen, ist etwas sehr, sehr Faszinierendes, weil wir durch eine Achterbahn von Emotionen jeden Tag gehen und sich dann einfach mal ein paar Minuten Zeit morgens vielleicht zu nehmen und zu sagen, okay, wie fühle ich mich denn gerade? Fühle ich mich rastlos? Fühle ich mich aufgeregt? Fühle ich mich vielleicht auch glücklich? Ne? Fühle ich mich erfüllt? Das sind alles Dinge, um sich einfach mal bewusst zu werden, wie ich mich gerade fühle. Und dann mit Herausforderungen umzugehen, ist auch eine Form von Perspektivwechsel. Einfach die Perspektive zu wechseln und sagen, okay, wenn ich mich dieser Herausforderung einfach mal stelle und sage, okay, was ist denn das Beste, das passieren kann? Und immer vom Besten auch auszugehen, dann sieht man in jeder Situation Möglichkeiten. Und in meinem Leben habe ich viele Menschen, die mir sehr nahe stehen, die eben genau diesen Herausforderungen aktuell auch gegenüberstehen. Ob das dann Erkrankungen sind, die wirklich lebensbedrohlich sind oder andere Menschen in ihrem Leben verlieren oder ganz unterschiedliche Dinge, die sich als Herausforderung zeigen. Und ich helfe diesen Menschen dann immer auch, die Chance darin zu sehen oder die Möglichkeit. Und das ist natürlich unglaublich schwer, ne, weil man selber vielleicht nicht erkennt im ersten Moment, aber eine eine Person, die mir sehr nahe steht in unserer Familie, ist eben an Brustkrebs erkrankt und hat es dann als Chance gesehen, auf Weltreise zu gehen. Und zwar nicht mit dem Flugzeug oder nicht mit dem Auto, sondern mit dem Segelboot, um die Ozeane dieser Welt zu besegeln. Und das hat sie so erfüllt, dass sie dann eine neue Karriere eingeschlagen hat, dass sie ihren Freundeskreis erweitert hat, dass sie ganz, ganz glücklich in ihrem Leben jetzt lebt und das als Chance sieht, um auch sich darauf zu konzentrieren, was ihr wichtig ist im Leben. Und das kann, glaube ich, jeder in seinem Leben selber entscheiden. Worauf legt man den Fokus, ne? Und was sehe ich als Chance? Und das muss nicht immer eine dramatische Krankheit sein. Das kann auch sein, wenn wir jetzt beispielsweise auf unserer Tour mit dem Elektrobus unterwegs sind und 19 Städte bereisen und immer durch die Nacht fahren und dann an Ladesäulen kommen, die dann vielleicht funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren. Das dauert mal etwas länger und man kann sich dann aufregen oder man kann sich dann ärgern. Oder man sieht es als eine Chance und eine Möglichkeit, mit dem Team dann Spaß zu haben oder kurz mal Ruhe einkehren zu lassen oder mit dem Team dann über Dinge zu sprechen, die man eh am nächsten Tag besprechen wollte. Und das wieder als eine Möglichkeit sehen und so in jeder Situation wirklich diesen radikalen Optimismus auch zu leben. Und radikaler Optimismus bedeutet für mich, das Glas nicht nur halb voll zu sehen, sondern das Potenzial, das Glas weiter zu füllen. Mhm. Und das ist für mich Möglichkeiten erkennen. Und das ist etwas, was man sich antrainieren kann, was man lernen kann. Und ich glaube, Studien belegen auch immer wieder, dass man so vielleicht erfüllter durchs Leben geht, vielleicht ein Stück weit glücklicher und ein Stück weit vielleicht auch gelassener. Mhm.
Ein paar Fragen dazu. Du bist jetzt schon voll in deinen Prinzipien drin. Stichwort radikaler Optimismus. Das klingt ja erstmal bestechend genial und erstrebenswert. Und trotzdem gibt es ja auch so die Richtung von toxischer Positivität, wo Menschen quasi alles nur gutheißen und überhaupt keine negativen Emotionen mehr zulassen. Wo würdest du die Abgrenzung sehen? Wo ist also dieser radikale Optimismus, der zu mehr Glück und mehr Zufriedenheit und Gelassenheit führt? Und wo ist die Grenze, wo es dann toxisch und vielleicht auch für die mentale Gesundheit schädlich werden kann? Mhm.
Ich glaube, das muss jeder für sich selber auch entscheiden, ein Stück weit. Ne? Und für mich ist ganz wichtig, immer sich darauf zu konzentrieren, was ist in meinem Einflusskreis und was ist außerhalb meines Einflusskreises. Ne? Ich male mir dann immer so einen kleinen Kreis auf die Hand, wenn ich wieder zu sehr in Dingen mich wiederfinde, die ich nicht beeinflussen kann. Ne? Wenn diese äußeren Umstände, die ich nicht verändern kann oder nicht kontrollieren kann oder auch nicht beeinflussen kann, wenn die zu viel Zeit in meinem Leben einnehmen. Und das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Wenn man sich dann darauf konzentriert, was in der Welt passiert oder die Meinung anderer oder ganz unterschiedliche Dinge, die nicht in unserem Einflusskreis eben liegen. Und sich dann wieder darauf zu konzentrieren und sich bewusst zu werden, was kann ich beeinflussen und was möchte ich denn auch beeinflussen und wo möchte ich meinen Fokus drauflegen? Und das sind Dinge wie die eigene Meinung oder meine Handlungen oder auch wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das ist sozusagen in meinem Einflusskreis und sollte auch in meinem Fokus sein. Und da ist es ganz wichtig, auch in meiner Arbeit, dass man immer wieder sich ins Bewusstsein führt, dass man andere Menschen nicht verändern kann und auch nicht sollte. Man aber Dinge, die man vielleicht bei anderen Menschen hervorrufen möchte, ne, dass man die selber vorleben kann. Wenn ich also möchte, dass jemand anders vielleicht ein Stück weit optimistischer ist, dass er oder sie Herausforderungen als Möglichkeiten begreift, dann kann ich das vorleben, indem ich dann zeige, wie ich aus Krisensituationen, aus herausfordernden Situationen wieder Möglichkeiten mache und das Gute auch wieder vielleicht in anderen Menschen oder in anderen Dingen oder in Situationen auch wieder sehe. Und das ist, was ich beeinflussen kann und das ist so in meinem Möglichkeits- oder in meinem Wirkungskreis. Und sich das immer wieder ins Bewusstsein zu führen, dass man seine 24 Stunden vielleicht nicht damit verbringen sollte, Dinge, die man eh nicht ändern kann oder beeinflussen, zu diskutieren, eine Meinung sich drüber zu bilden, und vielleicht in diese passive Rolle auch wieder einzutreten, zu sagen, ja, das sind Dinge, die mit meiner Zukunft zu tun haben und die von anderen beeinflusst werden. Und sich dann wieder darauf zu konzentrieren, zu sagen, was kann ich beeinflussen und was möchte ich beeinflussen und worauf lege ich den Wert und welchen Anteil am Tag, also welchen Zeitanteil nimmt es denn überhaupt ein? Und da sind wir bei ganz kleinen Dingen, da sind wir vielleicht wieder bei diesen Meisterwerken. Wenn man beispielsweise in der Nachbarschaftscommunity sich engagiert, wenn man anderen Menschen hilft, wenn man da ist für andere Menschen. Das sind kleine Dinge, die aber sehr, sehr wirksam sein können und die tun nicht nur den anderen Menschen gut, sondern die tun einem auch selber gut. Und für mich immer diesen Check, den ich dann mache, was sind Menschen, die mir gut tun und die auch Gutes in der Welt tun? Und wie viel Aufmerksamkeit schenke ich denen? Und wie viel Aufmerksamkeit schenke ich denen, die mir nicht gut tun und die auch nichts Gutes in der Welt tun? Und ich glaube, da muss man ganz, ganz stark den Fokus auf den ersten Kreis von Menschen legen und nicht auf den zweiten.
Absolut. Und du hattest ja kürzlich auch eine Situation, wo du selber deine Prinzipien anwenden musstest. Du lebst ja in Kalifornien mit deiner Familie und wir hier in Deutschland kennen das nur aus den Nachrichten, dass da Waldbrände waren. Aber die waren so nah an eurem Haus, dass ihr evakuiert werden musstet. Mhm. Und das sind ja wirklich so lebensbedrohliche Szenarien. Ich sag mal, ob eine Ladesäule funktioniert oder nicht, da kann man sagen, okay, das kriege ich auch noch hin. Aber was ist in deinem Kopf losgegangen, in der Verantwortung auch für deine Familie, wo du schnell Entscheidungen treffen musstest? Und wie hast du dann das, was du gerade sozusagen propagiert hast, auch für dich in der Situation anwenden können?
Ich glaube, die Ladesäule ist ein schönes Beispiel, dass man das im Kleinen trainieren kann, ne? Mit kleinen Herausforderungen anders umzugehen, Möglichkeiten daraus zu generieren, ne? Und wenn man das im Kleinen trainiert immer wieder, dann wird der Muskel immer größer. Der Muskel zu sagen, okay, wie kann ich aus größeren Herausforderungen jetzt Möglichkeiten generieren, auch Chancen sehen. Und wir hatten vor 4 Jahren eben genau die Situation, dass die Waldbrände 1 Kilometer vor unserem Haus gebrannt haben und wir konnten tatsächlich die Hitze auch spüren und natürlich war Luft auch, man konnte es riechen, dass das Feuer sozusagen sehr, sehr nah ist und es eben auch spüren und dann überlegt man sich, was ist wieder in meinem Wirkungskreis, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Und ich hatte damals noch ganz kurz eine ganz menschliche Reaktion. Ich dachte so, wenn man den Wasserschlauch nimmt und das Haus irgendwie vielleicht nass macht und das Holz noch ein bisschen wegräumt, dann haben wir eine bessere Chance, dass diese Wildfires und diese Waldbrände eben unser Haus nicht erwischen. Was natürlich unmöglich ist. Man kann Waldbrände in dem Sinne nicht stoppen. Ne? Das ist außerhalb meines Wirkungskreises. Und für mich dann wichtig zu sagen, was kann ich denn beeinflussen? Und das ist meine innere Haltung. Diese innere Haltung gegenüber dieser Herausforderung. Was kann ich in dieser Situation tun? Und wie möchte ich es auch vorleben vor meinen 3 Kindern und mit meiner Frau? Und wir haben uns dann, als die Situation eben da war, dann kam die Nachricht, ihr müsst evakuieren, dann steht dann eben die Feuerwehr vor der Tür und sagt, hier, ihr habt 10 Minuten Zeit, euer Wichtigstes einzupacken und müsst eben das Haus verlassen und evakuieren, genau. Und für mich war es dann eben genau die Entscheidung zu sagen, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und habe dann mit meinen Kindern entschlossen, wir gehen in unseren VW-Bus und wir nehmen die wichtigsten Dinge mit. Und es war dann auch faszinierend zu sehen, dass es gar nicht viel war, ne? Weil wir wussten, das Wertvollste sind wir und wir zusammen und dass wir als Familie eben nach vorne gehen können. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns auf einen Roadtrip gehen und wir wissen zwar nicht, ob wir von diesem Roadtrip jemals zurückkehren können, aber lass uns die nächsten Tage genießen. Lass uns die nächsten Tage zu Freundinnen und Freunden fahren, dort in der Einfahrt übernachten, lass uns vielleicht an Orte gehen, die wir besuchen wollten und lass uns einfach das als Chance sehen, wir als Familie dann zu lernen, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Und wir konnten dann glücklicherweise nach 10 Tagen wieder zurückkehren. Die Waldbrände haben tatsächlich, oder der Wind hat gedreht und die Waldbrände sind dann in eine andere Richtung gegangen und viele unserer Nachbarinnen und Nachbarn haben ihre Häuser verloren und für uns war es dann gar keine Frage zu sagen, okay, wie können wir diesen Menschen helfen? Wie können wir unterstützen hier? Und dann haben wir dann Playdates organisiert für Familien mit den Kindern, die ihr Haus verloren haben. Wir haben dann andere Dinge besorgt und unterstützt und Menschen konnten dann bei uns auch wohnen. Und einfach dieses da zu sein für jemand anders, zu helfen, war auch ein ganz wichtiges Signal, dass man auch mit seinen Kindern erlebt und seinen Kindern auch vorleben kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Dann hat es uns diese Herausforderung in dem Sinne beeinflusst, dass wir dann gesagt haben, okay, wie können wir mit zukünftigen Herausforderungen, die die Natur bereithält, umgehen? Weil wir sind in einem Gebiet, wo es sehr viele Erdbeben gibt, wo wir jetzt vor kurzem eine Tsunami-Warnung hatten, den ersten Tornado, auch 2 Kilometer von unserem Haus. Und die natürlichen Herausforderungen werden nicht kleiner. Wir können aber lernen, wie wir damit umgehen. Und wir haben jetzt dazu uns entschlossen, dass wir mehr in Einklang mit der Natur leben. Das heißt, wir bauen unser eigenes Essen an in unserem Greenhouse. Wir leben von der Sonnenenergie. Wir produzieren unser eigenes Wasser und Abwasser. Und wir gehen sehr, sehr bewusst mit Müll auch um, ne? Und wie viel Müll wir auch produzieren. Und das ist so etwas, das uns diese Situation geschenkt hat. Dieses Geschenk zu sagen, okay, jetzt können wir endlich ganz bewusst mit der Natur auch leben und mit der Natur vielleicht auch besser umgehen. Und das war die Möglichkeit oder die Chance, die daraus entstanden ist. Mhm.
Du hast ja einen relevanten Teil deiner Karriere bei Google verbracht. Google kennt jeder, aber die wenigsten waren mal drin. Und es gibt ja viele Mythen um die Firma. Und da interessiert die Zuhörenden natürlich auch so ein bisschen, wie ist es da, was macht man da etc. Und du warst der erste Chief Innovation Evangelist, die englische Bezeichnung. Was kann man da im deutschen Sprachgebrauch, wie kann man sich das vorstellen? Was macht man in dieser Rolle und vor allem, was muss man auch können, um so eine Rolle dann einnehmen zu dürfen?
Ich weiß nicht, was man können muss. Ich habe diese Rolle erfunden. Ich habe sie kreiert und gestaltet und Larry Page hat meinen Vertrag damals unterschrieben und mir sozusagen die Erlaubnis gegeben, vielleicht Dinge auszuprobieren, Dinge zu gestalten, Dinge zu kreieren, ne? Wie deinen eigenen Wirkungsbereich oder was du auch in dieser Kultur, die ja geprägt ist von freiheitlichem Denken, aber auch von Kreativität und dem Drang eben auch Innovationen zu generieren und so weiter. Und für mich war es dann ganz, ganz wichtig als Chief Innovation Evangelist, Menschen zu helfen, ihr kreatives Potenzial freizusetzen. Und es klingt jetzt nach einer großen Aufgabe, aber das funktioniert auch im Kleinen. Menschen Freiraum zu geben, zu sagen, darfst du mal was ausprobieren, was experimentieren, was Neues mal versuchen. Ne? Und was braucht's dazu, dass Menschen das auch wieder lernen und auch machen können. Und habe dann unterschiedliche Trainingsprogramme, unterschiedliche Initiativen, unterschiedliche Rituale gestaltet und auch Räume gestaltet, wo Menschen im Endeffekt experimentieren konnten, wo Menschen Dinge ausprobieren konnten. Und das hat sich dann in Produkten und vielleicht Technologien gezeigt, wie die selbstfahrenden Autos oder Google Glass oder die fliegenden Ballone, die Internet auf die Erde beamen und unterschiedliche Technologien und Produkte. Für mich war es aber nie interessant, was diese Technologien bedeuten. Für mich war es immer interessant, wie kann ich Menschen noch besser helfen, um noch kreativer zu denken, auch ein Stück weit empathischer zu denken, ein Stück weit größer zu denken. Und das ist für mich immer noch zentraler Bestandteil meiner Arbeit, Menschen darin zu unterstützen, dass sie vielleicht ein Stück weit ihre Träume auch wieder real werden lassen können. Und da sind wir ganz stark wieder auch bei dieser Frage, die wir eingangs diskutiert haben, welches Meisterwerk willst du erschaffen? Weil ich bei Google wirklich Zehntausende von Menschen begleitet habe, immer wieder ihnen die Frage zu stellen, welches Meisterwerk willst du denn heute erschaffen? Und wie können wir genau diese Meisterwerke auch erschaffen? Indem du kreativ denkst, indem du empathisch denkst, indem du offen bist, indem du neugierig bist. Ne? Alle diese Eigenschaften, die dir immer wieder helfen, auch diese Meisterwerke zu gestalten.
Jetzt bist du ja heute Innovationscoach, das heißt, du machst es nicht mehr nur für die Googler, sondern für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Was würdest du denn sagen, ist so die größte Barriere, die Menschen daran hindert, ihr Innovationspotenzial tatsächlich zu heben? Denn du sagst ja, wir alle haben es in uns. Es sind nicht nur die genialsten Köpfe mit dem höchsten IQ, sondern wir alle haben das. Aber was beobachtest du als die größte Barriere?
Ich würde mich, glaube ich, nicht als Innovationscoach bezeichnen, genau. Ich habe gar keinen Jobtitel vielleicht, ne? Und bin da auch relativ stolz drauf, dass man nicht in irgendwelche Schubladen oder Kategorien gesetzt wird, sondern ich mache eigentlich das, was mich erfüllt und was, glaube ich, auch anderen Menschen hilft. Ne? Und das ist, ihnen zu helfen, eine bessere Zukunft zu erfinden und ihnen aufzuzeigen, wie das gehen kann. Und für mich kommt es immer wieder auf diese innere Haltung zurück. Ich nenne es Zukunftsgeist, ne, der in uns allen steckt. Und dieser Zukunftsgeist zeigt sich über unterschiedliche Dimensionen, menschliche Qualitäten und Fähigkeiten wie optimistisch zu denken, offen zu sein, Neugier zu leben, empathisch zu sein, aber auch die Lust am Experimentieren. Das sind für mich diese fünf Dimensionen, die sich in diesem Zukunftsgeist immer wieder finden. Und das habe ich bei den Zehntausenden, die ich bei Google, aber auch an der Stanford-Universität ausbilden durfte und vielleicht coachen oder trainieren durfte, immer wieder entdeckt, dass genau dieser Zukunftsgeist immer wieder zu einer radikal besseren Zukunft für diese Menschen führt. Und das ist für mich etwas Faszinierendes, weil dieser Zukunftsgeist kann immer wieder gestärkt werden. Und jetzt fragst du nach den Barrieren. Ich würde es vielleicht nicht als Barriere bezeichnen, sondern unser Zukunftsgeist wird immer wieder geschwächt. Es ist natürlich einfacher, auf Autopilot durchs Leben zu laufen und immer wieder die gleichen Dinge zu tun und immer wieder die Dinge auch gleich zu tun, mit den gleichen Menschen uns auszutauschen, die gleichen Morgenroutinen, die gleichen Probleme mit den gleichen Lösungen zu bearbeiten. Und aus diesem Autopiloten auszubrechen, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, weil das immer wieder zu Neuem führt. Und in dieser Metapher einmal gesprochen, nur die offene Hand kann eben auch Neues greifen, wie auch der offene Geist. Und für Menschen ist es eben sehr, sehr einfach, weil das unsere Evolution uns mitgegeben hat, eher verschlossen zu sein oder eher nicht optimistisch zu denken. Unser Negativity Bias beispielsweise hilft uns immer nur, das in den Fokus zu rücken, das schlecht laufen könnte. Ne? Und
vom Worst Case. Das macht ja auch Sinn aus der Evolution, weil unser Gehirn ist zum Überleben gemacht und nicht zum Glücklichsein oder zum Innovationen kreieren.
Ich glaube, das Überleben haben wir ganz gut gelernt in der Evolution. Ich glaube, das können wir in der heutigen Zeit ganz gut. Ne? Ich glaube, jetzt braucht es eben genau nicht mehr den Negativity Bias, sondern einen Zukunftsgeist, zu sagen, wie können wir uns aufs Positive konzentrieren? Wie können wir aber auch, du sprichst von einem glücklicheren, erfüllteren Leben, wie können wir das leben? Und das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen für uns Menschen immer noch, das auch zu erreichen. Und dieser Zukunftsgeist hilft uns genau in diese Richtung zu gehen. Und auf den Begriff bin ich ziemlich stolz, weil der so eigentlich nie im Sprachgebrauch aufgekommen ist und auch verwendet wird. Wir reden immer nur von Zeitgeist. Und Zeitgeist ist so, wie man sich das hier und jetzt vielleicht erklärt, wie der Wind auch weht. Und der weht wahrscheinlich ziemlich rau, ne, für viele Menschen, für alle Menschen heutzutage, weil er mit sehr viel Unsicherheit auch kommt. Ne. Wir wissen nicht, ob es morgen stürmischer wird oder weniger windet. Und für mich ist aber Zukunftsgeist, wie wir die Segel setzen. Und das liegt an uns, wie wir sozusagen diesen Wind auch nutzen, um in eine Richtung zu segeln, in die wir gehen möchten.
Bevor wir auf diese Dimensionen noch ein bisschen detaillierter reingehen, möchte ich nochmal auf den Titel des Buches kommen. Der heißt Radikal besser. Und ich bin ganz ehrlich, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich eine gewisse Ablehnungshaltung gefühlt. Und ich habe das mit ein paar Menschen besprochen und habe das dann mal so ein bisschen sacken lassen. Und so ein Gefühl war, dass die Menschen oft schon so eine Ablehnung gegenüber diesem Optimierungszwang haben. Höher, schneller, weiter, besser etc. Und jetzt kommt jemand von Google und sagt, normal besser reicht gar nicht, es muss sogar radikal besser werden. So, und als ich dann reingelesen habe, habe ich verstanden, dass da eine ganz andere Message dahinter steht. Aber für die zuhören und es jetzt alles spannend finden, was du erzählst, kannst du diesen Titel nochmal ein bisschen einordnen, dass es eben nicht nur darum geht, sich zu perfektionieren, sondern ein bisschen was anderes auch dahinter steckt.
Vielleicht darf ich die Frage an dich nochmal zurückgeben. Genau, was hast du denn hinter diesem Titel auch vermutet. Also du hast schon von Optimierungszwang, von diesem ständig sich ändern zu müssen gesprochen. Was hast du dann entdeckt, als du diesen, als du sozusagen das Cover oder diese Ablehnungshaltung auch gegenüber diesem Cover dann beiseite gelegt hast und das Buch geöffnet hast? Was hast du dann entdeckt?
Ich habe ein Verständnis für diesen Zukunftsgeist, den du gerade schon skizziert hast. Den würde ich gerne auch gleich noch etwas besser ausführen, dass die Zuhörer das auch finden. Und habe, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann gesagt, dass mir der Subtitle, und das heißt Entfache den Zukunftsgeist, der in dir steckt, dass das für mich eigentlich der eigentliche Titel des Buches ist. Weil ich bin, wenn ich ehrlich bin, nicht der allergrößte Freund vom Wort radikal, weil oft radikal ja etwas zu Extremes bedeutet. Und dann dieses Besser ist eben das, wo Menschen inklusive mir sofort diese Schublade von Optimierung, von noch höher, noch mehr, noch größer. Und inhaltlich habe ich das gar nicht wiedergefunden, sondern eben diesen Zukunftsgeist verstanden. Und deshalb hat es sich für mich aufgelöst. Meine Sorge ist jetzt eben nur, wenn Menschen vielleicht nicht weiterhören als jetzt, dass sie sagen, das nächste Selbstoptimierungsbuch, das brauche ich im Moment gar nicht. Mhm. Macht das Sinn für dich, was ich sage?
Absolut spannend. Und that's by design. Das ist genau diese Provokation, die ich auslösen möchte bei Menschen, dass man radikal besser als nicht etwas versteht, wo man... hier geht es um ein größeres Haus oder ein schnelleres Auto oder dass man noch mehr performen sollte. Ne? Im Gegenteil, radikal besser bedeutet eben auch radikal liebevoller, radikal offener, radikal neugieriger. Also diese menschlichen Qualitäten, die, glaube ich, in heutiger Zeit einfach so ein Stück weit auch wieder in den Hintergrund treten, ne? Oder radikaler empathischer. Ne? Das ist auch für viele Menschen, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und ein Buch sollte man immer nach dem Cover bewerten. Ne? Und man sieht eben genau diesen Untertitel, der ist leicht verspiegelt in dieser Folie. Und das hat für mich drei Gründe. Der erste ist, dass man sozusagen genau hingucken muss, ne? Um diesen Zukunftsgeist, der in dir steckt, ne? Um diesen Untertitel auch zu erkennen. Und da muss man das Buch eben aufnehmen und so ein bisschen in der im Licht auch drehen. Ja. Um genau auch dieses Signal zu geben, dass man die Perspektive wechseln kann, wie man auf was draufschaut. Und wenn ich das auf das Cover eben draufschaue als etwas, wo ich sage, na, ist nichts für mich, ne, oder es ist zu herausfordernd oder brauche ich gerade nicht, vielleicht da mal die Perspektive zu wechseln und sagen, okay, ich erkenne hier was anderes, vielleicht ist das eine Chance für mich, eine radikal bessere Zukunft zu erfinden. Und das Zweite ist, es ist eine Spiegelung, die aber dich nicht klar erkennen lässt, dich selber nicht klar erkennen lässt. Ne? Wenn man also hier reinschaut, sieht man sozusagen seinen Umriss. Und das ist auch für mich spiegelbildlich, wie man die Zukunft sieht. Ne? Die Zukunft sieht man häufig als einen Ort, an dem man in Zukunft leben möchte, oder als eine Technologie, die sich in Zukunft vielleicht zeigen wird, oder zeigt sich, mit welchen Menschen man in Zukunft leben möchte. Ich möchte aber immer wieder den Spiegel vorhalten und sagen, wie möchtest du denn dich in Zukunft fühlen? Und dieses Gefühl ist wahrscheinlich noch unklar. Ne? Und dieses Bild der Zukunft für sich selber ist eben auch noch unklar. Und das ist das Zweite, was dieses Cover eben auch ausdrückt. Und das Dritte ist dieser Shape, diese Form, die nicht rund ist, die aber auch nicht quadratisch ist, weil Zukunft ist nicht perfekt rund, nicht perfekt quadratisch. Sie ist formbar. Ne? Und das ist diese Message an die Menschen, dass du deine Zukunft formen kannst, du kannst die gestalten. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich drüber, dass, wenn man sich mehr mit diesem auch beschäftigt, mit diesem Zukunftsgeist, der in uns allen steckt, und dann das Cover im Endeffekt aufschlägt, findet man eben sehr, sehr viele Dinge, die in einem schon stecken, die aber gestärkt, geweckt, entfacht werden können. Und ich glaube, wenn wir sie stärken, entfachen und wecken, sehen wir mehr Möglichkeiten in Zukunft. Und ich glaube, alle Menschen möchten mehr Möglichkeiten in Zukunft haben. Ne? Und vielleicht radikal bessere Möglichkeiten. Und das ist so dieser Anspruch, den ich auch habe mit diesem Buch, dass ich Menschen zeigen möchte, wie sie mehr Möglichkeiten für sich mutig entdecken.
Sehr, sehr cool. Und lass uns da mal ein bisschen einsteigen, weil oft ist ja so, Menschen hören jemanden wie dich und sagen, ja, der Typ mit so einem Lebenslauf, dass der den Mut hat, seine Zukunft in die Hand zu nehmen, es liegt irgendwie auf der Hand. Aber es gibt ja viele Menschen, die sich ein bisschen ohnmächtig fühlen aktuell, dass sie sagen, ich würde ja gern, aber ich traue es mir nicht zu, meine Zukunft in die Hand zu nehmen. Was kannst du diesen Menschen mitgeben, wie sie ihr Mindset flexibler gestalten können, um eben den ersten Schritt auch zu gehen?
Das erste ist vielleicht, nicht den Begriff Mindset zu verwenden. Ich respektiere Carol Dwecks Arbeit sehr, eine Kollegin von mir an der Stanford University, die diesen Begriff Mindset und Growth Mindset eben auch stark geprägt hat. Und ich finde es unglaublich wunderbar, was sie erreicht hat, weil wir dann von einer Denkweise ausgehen. Na, für mich ist aber der Begriff auch ein Stück weit nicht hilfreich, weil Mindset zu verändern ist unglaublich schwer in unserem Leben. Ja, weil Mindset auf unserer Vergangenheit basiert, auf unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, auf unserem Wertesystem, auf unserer Haltung, ganz, ganz vielen Dingen, die unglaublich schwer zu ändern sind. Und für mich ist der Begriff Mindstate viel, viel relevanter und viel wichtiger, weil das ist die Perspektive, die ich wählen kann. Und diese Perspektive ist dieser Mindstate, den ich in jedem Moment wählen kann. Und ich würde eben Menschen mitgeben, wenn sie sich ihrer aktuellen Situation stellen und sagen, ja, ich kann nicht mutig nach vorne gehen und ich kann nicht meine zukünftigen Träume real werden lassen, dann weniger sich mit den Gründen aufzuhalten, warum etwas nicht funktionieren kann, sondern sich zu sagen, ja, warum nicht? Warum kann ich denn jetzt nicht einfach mal nach vorne gehen und den ersten Schritt wagen? Und sich nicht in einer passiven Haltung mit den ganzen Ausreden vielleicht immer wieder beschäftigen, die man eh nicht ändern kann, eh nicht beeinflussen kann. Und wieder sich auf den eigenen Wirkungskreis beziehen und fokussieren, was kann ich denn ändern? Und ich kann meine Denkweise und meine Perspektive und meine innere Haltung in jeder Situation ändern und ich kann entscheiden, wie ich mit Situationen auch umgehe. Und das ist etwas sehr, sehr Kraftvolles, weil ich dann nicht angewiesen bin auf Ressourcen wie Geld oder Zeit oder äußere Umstände, sondern ich bin eigentlich nur darauf angewiesen, zu verstehen, wie ich gerade denke und wie ich dann handle in gewissen Situationen. Und das ist etwas, das kostet kein Geld. Oh, es braucht aber sozusagen den Zukunftsgeist, den man sich ins Bewusstsein rufen sollte. Und dann eben auch den mutigen Schritt nach vorne, der nicht groß sein muss, aber der klein sein muss. Weil dann hat man Bewegung, dann hat man diese Energie, die nach vorne geht. Und dann sieht man, dass dann schon neue Möglichkeiten kommen. Und das ist dieser Aufruf zu sagen, einfach mal machen, nach vorne gehen und auszuprobieren. Und immer wieder sich ins Bewusstsein zu rufen, du hast die Wahl, wie du Situation wahrnimmst, wie du andere Menschen wahrnimmst und wie du deine Perspektive auch in jeder Situation ausrichtest.
Du hast die fünf Dimensionen gerade schon mal runtergerattert. Ich würde sie gerne nochmal wiederholen, dass die Menschen die Begriffe auch hören und dann auf ein, zwei ein bisschen tiefer reingehen. Also radikaler Optimismus haben wir gerade gehört, grenzenlose Offenheit, unbedingte Neugierde, konstantes Experimentieren und starke Empathie. Welche dieser Dimensionen, du lehrst das ja auch vielen Menschen, wird deiner Erfahrung nach am häufigsten missverstanden?
Ich glaube nicht missverstanden, ich glaube, wir verstehen die alle sehr, sehr gut. Ne? Und ich glaube, Menschen, wenn sie diese Begriffe auch hören, sagen, ja klar bin ich empathisch oder natürlich bin ich neugierig oder ich bin ein empathischer Mensch oder offen. Wir wissen alle, wie wichtig diese Dinge sind. Ich glaube, wir leben sie nur nicht. Und die immer wieder sich nicht nur ins Bewusstsein zu rufen, sondern sie zu leben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil was bedeutet beispielsweise Neugier? Ne? Neugier hat auch so einen teilweise schlechten Ruf wie Optimismus. Ne? Und Neugier bedeutet eben, vielleicht bessere Fragen zu stellen, Dinge in Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die mit Was wäre, wenn beginnen, die uns erlauben, unsere Vorstellungskraft zu aktivieren. Und ich durfte jetzt in 14 Städten schon mit Tausenden von Menschen sprechen und ich habe sie immer wieder aufgerufen, bessere Fragen zu stellen. Und gestern hatten wir zwei sehr interessante Fragen im Publikum. Eine Frage von einem 8-Jährigen, der dann gestellt hat, mutig vor wirklich einer großen Gruppe von Menschen, hat dann gefragt, was wäre, wenn wir sorglos leben? Und dann eine andere, etwas ältere Frau hat dann auch eine Frage gestellt, was wäre, wenn wir ohne Angst leben? Ja, also zwei ähnliche Fragen, die in die gleiche Richtung gehen, die uns aber vielleicht so ein bisschen aufzeigen, ja, das wäre vielleicht ein ganz interessantes Leben oder mal eine Antwort darauf zu finden. Warum haben wir solche viele Sorgen in unserem Leben oder warum kommen immer wieder Ängste hoch? Und dann gibt es ganz andere unterschiedliche Fragen, die ich dann mit meinen Studierenden beispielsweise in Stanford immer wieder versuche zu praktizieren, weil die Kurse gehen dann wirklich 6 Wochen oder 8 Wochen nur ums Fragestellen und Dinge in Frage stellen. Was wäre, wenn wir Lösungen für den Klimawandel finden? Oder was wäre, wenn wir friedlicher, gemeinschaftlicher und liebevoller miteinander umgehen? Oder ganz unterschiedliche Fragen, die von Studierenden dann gefragt werden. Und uns ist es dann wichtig, dass wir nicht gleich in einen Modus kommen, wo wir Lösungen suchen, sondern dass wir vielleicht eine noch bessere Frage dann finden, die wir uns stellen würden. Und das ist unglaublich spannend zu sehen, dass das wieder Neugier aktiviert. Weil für mich die besten Führungskräfte auch in dieser Welt sind die Menschen, die die besten Fragen stellen und dann andere Menschen einladen, eine Antwort oder eine Lösung darauf zu finden. Aber wir müssen es wieder lernen, eben auch diese vielleicht radikal besseren Fragen zu stellen. Und Neugier ist für mich was sehr, sehr Schönes, das sehr positiv auch belegt ist mit diesem Begriff im Englischen Curiosity.
Im Vorwort zu dem Buch, was sie Miriam Meckel geschrieben hat, da sagte sie, dass du ein Lernender bist und geblieben bist, der die Welt mit Staunen betrachtet. Und da habe ich an ein Zitat gedacht, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber das ging so in die Richtung, man kann entweder über alles staunen in der Welt oder über gar nichts. Und das finde ich so tiefgründig, denn gerade als Erwachsener fängt man ja an, irgendwie alles so als normal zu sehen. Man hat alles schon mal gesehen und nichts haut einen irgendwie so mehr vom Hocker. Mhm. Und ich habe selber oder wir haben gerade einen 19 Monate alten Sohn und für den ist alles neu und der staunt über alles. Und das finde ich so inspirierend und es ist einfach ein schönes Gefühl, Dinge mit Bestaunen sich anzusehen. Was kannst du denn Menschen mitgeben, die so in diese totale Gleichgültigkeit und Objektivität abgerutscht sind, wie man wieder mehr staunen kann und mehr Begeisterung für seinen Alltag entwickeln kann, eben diese radikale Neugierde wieder entflammen kann?
Wie du es beschreibst, ist unglaublich schön, diese Moments of Awe, ne, dieses Staunen, dieses Bewundern auch. Und das kann eben in der Natur stattfinden oder andere Menschen bestaunen, bewundern. Oder auch Situationen oder Momente, ne, die man erlebt, dass man die auch mit Staunen erlebt. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, in meinem Leben eine Erfahrung zu machen, die mich auch wieder ins Staunen gebracht hat. Und ich habe mich mal 10 Tage lang in der Wüste in Südkalifornien im Joshua Tree 12 Stunden pro Tag auf ein kleines schwarzes Kissen gesetzt mit 49 anderen Menschen und für 10 Tage nur geschwiegen und mich nur auf meine Atmung konzentriert. Und dann sitzt man Tag ein, Tag aus, 12 Stunden lang nur mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen. Natürlich auch mit Schmerzen an den Beinen, die hochkommen oder in der Schulter oder im Rücken. Und das mal zu beobachten über eine so lange Zeit, wie sich Denken verändert, wie sich körperliche Emotionen zeigen, wie generell Emotionen im Körper hochkommen und dann auch diese Klarheit zu erleben, die nach dem 3., 4. oder 5. Tag dann kommt, wenn man ganz, ganz stark in sein Bewusstsein einsteigt und zu sagen, hier, jetzt verstehe ich erstmal, wie sich auch alles verändert. Na, um einen herum, aber wie man auch sich selber verändert. Wir sind ja ein Produkt oder ein Ergebnis von Veränderungen, wir Menschen. Ne? Wir lieben aber keine Veränderung. Ist auch faszinierend, dass wir mit Veränderung ganz, ganz schwer umgehen können. Ne? Und sich dann mal diesen 10 Tagen oder auch 20 Tagen hinzugeben und einfach mal Momente zu erleben, wie dann Emotionen sich zeigen, wie auch das Denken sich verändert, ist unglaublich spannend. Und ich kann es nur jedem empfehlen, dass man sich dann einfach mal auf dieses konzentriert und auch einlässt, um Klarheit auch wieder für sich zu schaffen. Klarheit über das, was man im Leben machen möchte oder erreichen möchte oder welches Meisterwerk man erschaffen möchte oder wie man seine eigene Zukunft jetzt wieder in die Hand nehmen kann. Und diese Klarheit, die verschaffe ich mir jedes Jahr, indem ich mich jedes Jahr wieder tagelang genau dieser Praxis hingebe, dieser Übung, einfach nur da zu sein, zu sitzen und dann auch meinen Geist zu stärken. Was viele, glaube ich, unterschätzen ist, wie stark man aus so einer Erfahrung auch herausgeht. Ne? Stark in dem Sinne, dass man sich selber besser versteht, wie man denkt, wie man fühlt und dass man auch ein Stück weit Gelassenheit auch lernt, dass man nicht immer getriggert ist oder reaktiv auf Dinge eingeht, sondern dass man vielleicht ein Stück weit, ich möchte es nicht mit einem großen Begriff belegen, aber mit ein Stück weit Weisheit auch durchs Leben dann geht und zu sagen, okay, ich habe eigentlich in jeder Situation die Kontrolle, wie ich darauf reagiere und kann auf jede Situation auch mit Offenheit, mit Freundlichkeit, mit Neugier, mit genau diesen positiven Dingen auch reagieren. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes, dass wenn man so in die Vergangenheit auch geht, und das bringt mich wieder nach Südafrika, als ich dann in dem Gefängnis von Nelson Mandela war, zu Situationen zurück, wo Menschen dann erleben, die dramatisch für diese Menschen sind, ne, wenn sie in Gefangenschaft sind oder wenn sie gesundheitliche Herausforderungen haben, aber dann in einer Art und Weise reagieren. Ich glaube, Nelson Mandela ist dann aus dem Gefängnis gelaufen, hat seinen Wärtern im Endeffekt ist er ihnen in die Arme gefallen, ne, und hat ihnen dann ein Stück weit auch gedankt, ne, für diese Zeit. Und das ist natürlich eine Reaktion, die mit sehr viel Weisheit, die mit sehr viel Bewusstsein, die mit sehr viel Mut auch einhergeht. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und das ist etwas, woran, glaube ich, wir alle Menschen arbeiten können, dass wir durchs Leben gehen in einer Art und Weise, das ein Stück weit Gelassenheit ausdrückt, aber gleichzeitig auch Mut, Dinge zu bewegen, indem man sich selber bewegt.
Das führt uns zu einer der nächsten Dimensionen, und zwar dieses konstante Experimentieren. Es ist ja so, dass viele Menschen, wenn sie aus der Ausbildung raus sind, froh sind, dass sie nicht mehr lernen müssen, sich nicht mehr weiterentwickeln müssen. Und du sagst jetzt, um diesen Zukunftsgeist zu kultivieren, sollten wir am besten täglich Experimente eingehen. Also gar nicht nur im beruflichen Kontext, Stichwort Google, neue Innovationen, sondern auch im Kleinen, im Alltag. Warum ist dieses Experimentieren so wichtig und was könnten konkrete Beispiele sein, wie jeder, egal welchen Beruf er oder sie nimmt, das im Alltag kultivieren kann?
Mhm. Jedes Experiment führt zu einem Lernen, ne? dass man was dazulernt. Ne? Weil aus jedem Experiment kann man sehr, sehr viele Dinge auch lernen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dann auch immer offen für neue Dinge zeigt und auf neue Dinge einlässt, um so wieder diesen Geist zu trainieren, der ständig lernen kann und auch ständig lernen will und damit auch wächst. Und was, glaube ich, jeder Mensch in seinem eigenen Leben vielleicht wieder ausprobieren kann, ist mit den morgendlichen Routinen oder Ritualen zu experimentieren, zu sagen, ja, man ertappt sich dann doch immer wieder, dass der Morgen doch gleich aussieht. Ne? Man hat die gleichen Praktiken, die gleichen Abläufe. Ne? Man steht auf, man macht sich seinen Kaffee, der immer mit Milch irgendwie zu einem Drittel gefüllt ist. Dann geht man in die warme Dusche, dann putzt man sich die Zähne vorm Duschen oder nach dem Duschen. Dann checkt man E-Mails oder fährt ins Büro. Man ertappt sich doch immer wieder in diesen Abläufen, diesen Routinen. Was faszinierend ist, da lernt man nichts Neues, ne? Sondern man ist ja auf Autopilot. Ne? Der Geist ist sozusagen beruhigt, ne? Weil er natürlich auch keine Energie aufwenden muss. Mhm. Man muss nicht nachdenken. Und man ertappt sich dann irgendwann mal nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten, dass man sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich heute ins Office gekommen bin oder was heute Morgen passiert ist. Ne? Und das finde ich dramatisch, ne? Weil man so auch nicht Neues erlebt oder auch nicht Neues gestaltet. Was man machen kann, ist dann sich mal vielleicht 30 Tage vorzunehmen, zu sagen, okay, ich möchte jeden Morgen anders gestalten. Ja, man steht dann nichts rechts aus dem Bett auf, sondern links aus dem Bett auf. Man geht dann als erstes nach draußen, bevor man in die Küche geht. Man macht sich dann einen Tee anstelle von einem Kaffee. Man duscht nicht warm, sondern man duscht kalt. Man versucht tatsächlich absichtlich diese Routinen zu durchbrechen, um dann wieder dieses Lernen zu erfahren. Was habe ich heute gelernt? Und sich auch ein Stück weit wieder bewusster durchs Leben zu bewegen, ne? Auch Dinge wieder wahrzunehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann nach 30 Tagen stellt sich Folgendes ein, und das zeigen auch wissenschaftliche Studien, dass man dann am 31. Tag wirklich neugierig ist auf wieder Neues und man vielleicht die Lust auch auf dieses Neue wieder hat, ne? Und man nicht wieder in eine Routine oder in diesen Autopilot eintritt. Und dann lernt der Geist, ne? Dann entwickelt er sich weiter, dann wächst der Geist immer weiter. Und das ist was sehr, sehr Schönes, dass man immer wieder ausprobieren kann, nicht nur am Morgen, sondern vielleicht auch am Abend, ne? Wie sieht denn meine Abendgestaltung aus? Und für mich ganz, ganz wichtig, wenn es um meine Abendgestaltung geht, dann sind Dankbarkeit zentraler Bestandteil, ne? Und für mich und meine Tochter gerade mit 9 Jahren erinnert mich immer wieder dran, Papa, was sind deine 3 Dinge, für die du heute dankbar bist? Und aktuell schreibt sie mir dann eine WhatsApp mit diesen 3 Dingen und ich schreibe dann 3 Dinge zurück. Ja. Und das sind kleine Dinge, aber auch sehr, sehr schöne Dinge, ne? Dass sie beispielsweise bei ihrer Freundin war, dass sie mit ihren Brüdern spielen konnte oder dass ganz unterschiedliche Dinge in ihrem Leben passiert sind. Und dann richtet sich der Geist automatisch wieder auf die kleinen schönen Dinge aus, für die man dankbar sein kann. Und das ist, glaube ich, etwas Wunderbares, indem wir vielleicht auch ein Stück weit radikal besser werden können, wenn wir diese Dankbarkeit wieder leben. Mhm.
So, jetzt muss man sagen, ihr macht das gerade per WhatsApp, weil deine Tochter in USA ist, mhm, und du hier in Deutschland. Mhm. Normalerweise, glaube ich, kommuniziert ihr persönlich. Mhm. Das jetzt aber nur für die Ergänzung. Wenn wir jetzt das Thema Experimentieren auch eine Ebene höher ziehen, auch auf einen, ich sag mal, Geschäftsmodellkontext, geschäftlichen oder insgesamt Business-Kontext auch, dann ist es ja so, zumindest nach meiner Erfahrung, die ich auch persönlich erlebt habe, aber auch mit vielen anderen, dass da eine gewisse Angst vorm Experimentieren entsteht, denn das Experiment könnte ja schieflaufen. So, und wenn man scheitert, was immer Scheitern auch bedeutet, dann macht das was mit dem eigenen Selbstwert, dann kann das was mit dem Status machen, mit dem Image in seiner Community etc. Und es führt dazu, dass viele Menschen eben nicht diese unbedingte Lust haben, viele Experimente ins Rennen zu schicken, sondern nur die, wo eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit auch vorliegt. Man hört ja hier in Europa, dass in USA da eine bessere Kultur hinsichtlich Failing, Fail Fast ist da so ein Begriff, der ja oft auch benutzt wird. Und du kennst beide Welten sehr gut, beide Regionen. Was sind denn so die Kernpunkte, die in der US-Kultur besser gemacht werden, was das Thema Experimentieren und Ausprobieren betrifft, was wir uns hier in Deutschland und Europa gerne abschauen dürfen?
Ist spannend, ja. Ich bin deutscher Staatsbürger und auch amerikanischer Staatsbürger. Ich stelle aber ungern Vergleiche an. Ich glaube, Vergleiche bringen uns nicht weiter, sondern man sollte immer bei sich selber anfangen. Wie experimentiert man denn im eigenen Leben? Und wir haben gerade schon Beispiele genannt, wie man eben auch im eigenen Leben mit der eigenen Routine auch wieder experimentieren kann, um sich auf Neues auch einzulassen, um zu lernen. Und ich habe noch nie einen Menschen in meinem Leben getroffen, der auf mich zukam und gesagt hat, Frederik, heute möchte ich den größten Fehler meines Lebens machen oder heute möchte ich scheitern. Ich treffe aber immer wieder Menschen, die sagen, ich will was Neues lernen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dann sind wir wieder bei diesem, wie trainiere ich meinen eigenen Muskel, meinen eigenen Geist, um zu experimentieren. Im Kleinen, aber auch im Großen. Und wenn ich tagtäglich meine Routinen breche, dann bin ich eben auch auf Experimente, die in der Organisation eben stattfinden, auf ganz andere Experimente besser vorbereitet, weil ich dann eben auch neugierig bin und auch wieder lernen möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen natürlich in Organisationen, dass Menschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, immer weniger Risiken eingehen, ne? Weil sie natürlich Angst haben, wie du es richtig beschrieben hast, dass was schief gehen könnte. Ne? Und deshalb gehen Menschen nicht an die Grenzen und sagen, ja, ich probiere jetzt mal ein radikal neues Experiment, um unser komplettes Geschäftsmodell oder unsere Technologie oder unser Produkt mal komplett auf den Kopf zu stellen. Man könnte, ne? Und für mich ist es ganz wichtig, dass man in Organisationen dann eine Kultur schafft, wo diese Experimente nicht nur erlaubt sind, sondern wo Menschen Lust auf diese Experimente haben.
Und das kann man, sicher sind.
Genau, und das kann man unterschiedlich erreichen. Einerseits über eine Kultur, die man schafft, die psychologisch-emotionale Sicherheit ausstrahlt. Ne? Dass Menschen frei experimentieren wollen und neue Dinge lernen und die dann mit anderen teilen, was sie daraus gelernt haben. Und das kann man als Führungskraft vorleben, ne, indem man sagt, ja, ich experimentiere immer wieder mit meinen eigenen Dingen oder mit anderen Dingen und man sieht dann, dass andere das dann auch nachahmen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön, weil dann schafft man eine Kultur der psychologischen Sicherheit. Und Amy Edmondson hat als Harvard-Professorin eben genau das auch wissenschaftlich untersucht. Und wir haben bei Google auch mal festgestellt, dass wir haben 200 Teams uns mal angeschaut über 18 Monate, um zu verstehen, was macht denn so ein erfolgreiches, innovatives, produktives Team aus? Ne? Und was ist der Unterschied zu einem nicht innovativen, nicht produktiven, nicht erfolgreichen Team? Und der einzige Faktor war diese psychisch-emotionale Sicherheit, die Menschen verspürt haben, indem sie offen experimentieren konnten, offen Fragen stellen, Dinge ausprobieren, Feedback sich geben. Und das ist eine Kultur, die man schaffen kann. Die kostet auch nichts, interessanterweise. Ne? Man hört immer lauter, dass Menschen nach oder Organisationen nach Investitionen schreien. Ne? Wir brauchen mehr Investitionen. Ich habe noch nie gesehen, dass Investitionen zu Innovationen führen. Ne? Das ist keine geradlinige Gleichung, die man irgendwie so aufziehen kann. Ich sehe aber immer wieder, wenn wir in psychologische, emotionale Sicherheit in Teams oder Organisationen investieren, wenn wir eine Kultur schaffen, die Innovationen ermöglicht, wo Menschen experimentieren dürfen, wo sie offen sind, dass das zu Innovationen führt. Und da muss man nicht investieren in Form von Geld, sondern da muss man investieren, indem man in die Menschen investiert, indem man ihnen Erlaubnis gibt, indem man ihnen Freiräume schafft, indem man auch Vertrauen hat ein Stück weit in Menschen, dass sie auch was Neues ausprobieren wollen. Und wir haben dann mal bei Google zwei Dinge ausprobiert und das eine war, Menschen zu helfen, auch wieder von ihren Ideen loszulassen. Ganz, ganz schwieriger emotionaler Prozess und Innovation ist ja ein emotionaler Prozess. Ne? Wenn man sich das anschaut, der beginnt mit vielleicht der Erkennung eines Problems und dieser Unzufriedenheit, die man am Beginn verspürt, dass dieses Problem existiert. Beispielsweise wie Klimawandel. Ne? Ein großes Problem, wo ich sehr unzufrieden bin, dass da keine Lösung existiert, ne? Und wir noch keinen großen Fortschritt gemacht haben. Und das ist ein Gefühl, eine Emotion. Um dann aber auch erste Ideen, erste Lösungen zu finden, die diese Neugier wecken, auch diese Lust, nach vorne zu gehen, so schnell wie möglich, um dann vielleicht auch mal eine Idee zu erleben, die eben nicht funktioniert. Und dann muss man Menschen genau in diesem emotionalen Prozess begleiten und ihnen auch mal helfen, von einer Idee wieder Abstand zu nehmen, von einer Idee loszulassen. Ob das dann der eigene Job ist, ne, ob das dann das Projekt ist oder nur eine Idee, muss man Menschen helfen zu sagen, okay, hier und nicht weiter, die Idee funktioniert nicht, ist gescheitert. Und wir haben dann den Tag der Toten wieder ins Leben gerufen, als Ritual, um zu sagen, hier, wir nehmen nicht Abschied von unseren Verstorbenen, sondern wir nehmen Abschied von den Ideen, die nicht funktionieren. Mhm. Und haben das dann zelebriert, wir haben dann einen Sarg in die Mitte gestellt, jeder konnte seine Post-it-Notes, seine Prototypen, seine Technologien, seine Businesspläne, was immer auch in diesen Sarg legen und dann wurde alles verbrannt, es wurde gefeiert. Es wurde geweint, es wurde sich umarmt, um diesen emotionalen Prozess zu begleiten, zu sagen, okay, jetzt haben wir wieder Freiraum für Neues. Wir haben jetzt uns verabschiedet von den Ideen, die nicht funktionieren. Jetzt können wir wieder offen sein für Neues. Und das ist unglaublich schön, weil dieses Ritual diese Sicherheit dann auch wieder in der Organisation widerspiegelt, zu sagen, ich kann jetzt wieder was Neues ausprobieren, ich kann wieder experimentieren und dann lernen wir auch wieder als Organisation.
Und diese Grundidee lässt sich ja auch aufs Privatleben, aufs Leben insgesamt entsprechend transferieren. Es kann eine Beziehung sein, an der man vielleicht länger festhält, als es einem gut tut, an einer Freundschaft, an einem Lebensmodell. Es gibt ja viele Dinge, wo man einfach aufgrund der Zeit, die man schon investiert hat, eine mentale Hürde hat, da auch Abschied von zu nehmen. Und das zu institutionalisieren, wie du sagst, ist auf jeden Fall eine sehr starke Idee. Gibt es noch irgendeine, und natürlich gibt es eine, aber welche zentrale These oder Idee in diesem Buch haben wir noch gar nicht angesprochen, wo du sagst, das sollten Hörer dieser Episode auf jeden Fall noch mitnehmen?
Genau, es gibt diese Dimensionen, die du schon beschrieben hast, die diesen Zukunftsgeist eben ausmachen, die diesen Zukunftsgeist auch in einer Art und Weise stärken, entfachen, die wie radikalen Optimismus, diese Offenheit, Neugier, Experimentieren und Empathie. Und dann gibt es aber noch eine sechste Dimension. Und die ist, glaube ich, zentral, weil das ist so die eigene Superpower, diese Superkraft, die jeder Mensch auch in sich hat. Und das sind nicht Dinge wie, oder das sind Dinge wie beispielsweise Verbindungen, in Ideen auch zu sehen, wenn man unterschiedliche Ideen zusammenbringen kann, um daraus Neues zu kreieren. Das ist auch eine Definition von Kreativität. Und viele Menschen haben eben genau diese, oder vielleicht alle Menschen, diese Superpower, diese Superkraft. Andere Menschen sind sehr empathisch beispielsweise, können sich in andere hineinversetzen, können sehr gut zuhören. Wiederum andere Menschen können sich selber sehr gut zuhören, können sich selber sehr gut verstehen, diese Self-Awareness. Meine Superkraft ist beispielsweise, nicht zu lange nachzudenken und nicht zu planen, sondern einfach diesen Bias towards Action. Ich mache einfach mal, immer wieder zu leben, ohne Dinge zu hinterfragen oder zu lange nachzudenken oder zu lange abzuwarten. Und so erzähle ich beispielsweise 14 Geschichten von 14 Menschen, die ich ausgebildet habe über meine Zeit bei Google, aber auch in Stanford, und die diesen radikalen Optimismus, diese Offenheit, Neugier, Experimentierfreude und auch Empathie leben und die auch ihre x-te Dimension erklären. Was ist ihre Superpower, ihre Superkraft? Und ich glaube, spannend ist es, weil jeder Mensch sich in diesen Geschichten auch wiederfindet. Und mir ist es ganz wichtig, dass jeder Mensch auch wieder reflektiert, was ist denn meine Superkraft und wie kann ich die mehr einsetzen in meinem Leben? Wie kann ich beispielsweise empathischer sein oder besser zuhören? Wie kann ich self-aware, more self-awareness praktizieren, dieses eigene Zuhören von mir selber? Und da gibt es eine schöne Übung, wie auch andere Übungen zu den Kapiteln, die dann dir hilft, deine Superkraft auch wieder zu entdecken und stärker in deinem Leben auch wieder zu nutzen, um eine Zukunft zu erfinden, die für dich wünschenswert ist.
In dem Podcast, wie der Name sagt, sprechen wir über die Höhen und Tiefen des Lebens. Und du hast gerade die Superpower genannt. Und nach meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass so eine Superpower auch eher in den Krisen entsteht. Es ist ganz oft die Fähigkeit, die Menschen entwickeln, um so eine Krise auch zu überstehen und da eben besser zu werden. Wenn man jetzt deine Frau Angela fragen würde, welches Ereignis in deinem Leben dich denn am meisten geprägt hat? Vielleicht sogar deine Superpower erschaffen hat. Was würde sie mir antworten?
Ich glaube, da müssen wir sie selber fragen. aber es sind, glaube ich, es ist nicht ein Ereignis, sondern es ist die Anzahl der Ereignisse, glaube ich. Und weil ich immer ein Mensch war, der sehr, sehr viel ausprobiert hat. Eben diesen Bias towards Action, dieses einfach mal machen, ohne lange nachzudenken. Und das wäre, glaube ich, eines dieser Dinge, die Angela, meine Frau, vielleicht sagen würde, dass es nicht ein Ereignis ist, sondern dass es die Anzahl der Ereignisse sind, die genau auch mich auszeichnen, aber vielleicht auch andere Menschen auszeichnen. Dass es nicht immer auf einen Moment zurückzuführen ist, sondern die Kombination dieser Momente auch und dieser Ereignisse. Und das ist für mich sehr spannend, wenn ich in die Zukunft schaue, auch, dass ich weiter diese Ereignisse und immer ans Ausprobieren auch glaube und mir weniger Ziele auch in meinem Leben setze, vielleicht gar keine Ziele, um offen zu sein für die Möglichkeiten, die sich zeigen, neugierig bleiben, einfach mal zu machen, zu experimentieren, um dann zu schauen, wie sich so dieser Weg nach vorne dann auch zeigt. Und das ist, glaube ich, für Menschen auch wieder vielleicht so ein bisschen eine Erleichterung, dass dieses Buch nicht darum geht, sich ein großes Ziel zu setzen und dann genau in diese Richtung loszumarschieren, sondern dass es eine innere Haltung beschreibt, die auch diese Leichtigkeit wieder bei Menschen hervorruft. Dieses, ja, ich habe mehr unter Kontrolle, ich kann meine Zukunft mehr beeinflussen, als ich jemals gedacht habe. Und ich kann auch mir eine schöne Zukunft nicht nur vorstellen, sondern ich kann sie auch Realität werden lassen. Mhm. Durch Maßnahmen, durch Methoden, durch Herangehensweisen, durch eine innere Haltung, die jedem zugänglich ist und die auch jeder in sich trägt.
Mhm. Du hast ja, wie du sagst, selber schon ein bewegtes Leben, aber triffst auch sehr viele Menschen in deiner Arbeit. Und wenn du jetzt mal so einen gemeinsamen Nenner über die Menschen legst und so diese zwei Bereiche, Menschen, die sich durch Krisen haben schwächen lassen und Menschen, die wirklich gestärkt aus Lebenskrisen hervorgekommen sind. Was ist da so ein, zwei zentrale Eigenschaften, wo du sagst, das zeichnet diese Menschen aus, die dadurch gestärkt wurden? Also entdeckst du da gemeinsame Muster und wenn ja, wie können wir besser werden in diesen Eigenschaften?
Die Frage würde ich, glaube ich, genau an dich geben. Ich glaube, du hast ja auch ganz, ganz viele Menschen in deinem Leben auch nicht nur erlebt, sondern auch begleitet, von ihnen gelernt, sie auch ein Stück weit inspiriert. Was würdest du sagen, sind die Muster, die du erkennst? Also ich bin da einfach mal neugierig.
Ich sage eins davon, weil wir bereiten gerade eine Episode vor, wo es genau darum geht, was ich quasi aus all den Episoden, die wir hier besprochen haben, so als Muster erkenne. Aber eine Sache, die wirklich sich immer durchzieht, ist, dass diese Menschen, und es klingt banal, aber es ist ein großer Unterschied, egal in welcher Krise waren, Zeit zum Reflektieren genommen haben. So, es klingt wirklich banal, aber du hast jetzt auch vom auf dem Kissen, das ist natürlich eine extreme Form jetzt, aber viele Menschen denken gar nicht mehr nach, sondern sie folgen dem Autopiloten. Sie sind für die Zeit, die sie vielleicht hätten, auf dem Handy, weil sie eben den Schmerz nicht fühlen wollen, die kritischen Fragen sich nicht stellen wollen etc. Und bei den Menschen, von denen wir gerade sprechen, erlebe ich immer wieder, dass sie den Mut und die Zeit gefunden haben, wirklich in die kritischen Themen auch reinzugehen, emotional einzusteigen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen nächsten Schritte zu gehen. Mhm. Macht das Sinn aus deiner Sicht?
Absolut, genau. Du lädst uns also ein, in diesem Bild zu sprechen, an diesen Ort zu gehen, der vielleicht für viele so diese einsame Hütte oder diesen Ort, wo kein anderer ist, sich zu begeben, um dieses Gefühl zu spüren, jetzt kann ich endlich mal mit Leichtigkeit und auch vielleicht diese Freiheit zu spüren, über Dinge nachdenken. Na, jetzt kann ich mal auch diese emotionale Achterbahn mal nochmal vielleicht durchleben, um gestärkt dann wieder rauszugehen. Was lerne ich denn genau aus diesen Erfahrungen? Und da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, gerade ob das über Psychedelic Healing auch ist oder ganz andere Formen und Methoden und Herangehensweisen, die uns helfen, ja in unser Unterbewusstsein auch wieder einzutauchen. Ne? Zu sagen, das hilft mir nachzudenken, zu reflektieren, auch vielleicht diese Türen zu öffnen in unserem Unterbewusstsein, die ich sonst nie öffnen würde. Du sagst gerade, wir denken gar nicht mehr nach. Genau, wir denken, glaube ich, auch nicht darüber nach, welche Türen in unserem Unterbewusstsein noch nicht geöffnet wurden, um dann reinzuschauen, neugierig zu sein, zu sagen, ah, das erklärt eben auch vieles von meinen Verhaltensweisen, wie ich agiere im Tagtäglichen. Und ich glaube, jeder sollte sich mal genau an einen Ort begeben, wo man einfach mal genau nur nachdenken kann, mit sich selber sein kann und vielleicht auch mal diese Langeweile dann wieder auszuhalten, zu sagen, okay, es gibt keine externen Faktoren, die mich jetzt beeinflussen, keine Informationen, die ich aufnehmen muss, sondern es sind eigentlich alle Dinge in mir, die sich ins Bewusstsein wieder zu rufen, zu sagen, jetzt kann ich mal endlich nachdenken und dieses Wir versuchen immer, das Externe, das äußere Universum zu verstehen. Alles, was um uns passiert. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr geringes Verständnis von unserem inneren Universum, was in uns passiert. Ne? Und sich dafür Zeit zu nehmen, um genau dieses Universum nicht nur zu verstehen, sondern dann diesen Geist auch wieder zu stärken und zu sagen, jetzt kann ich mutiger nach vorne gehen. Ne? Es ist ja immer auch die Frage, wie kann man Mut auch beispielsweise stärken oder entwickeln oder entfachen? Wie kann man Optimismus wieder leben? Wie kann man Offenheit und Neugier auch wieder zeigen? Ich glaube, das können wir nicht, indem wir mehr Informationen aufnehmen, sondern indem wir uns Zeit für uns nehmen, um uns besser zu verstehen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, aber es ist auch eine große Herausforderung, weil dann automatisch wahrscheinlich bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt automatisch die Gedanken kommen, ja, ich habe ja keine Zeit oder ich muss ja morgen wieder zur Arbeit gehen oder ich kann meine Familie nicht allein lassen oder ganz unterschiedliche Gedanken, die wieder kommen, die uns abhalten, nachzudenken, zu reflektieren, das innere Universum auch besser zu verstehen. Aber ich glaube, wenn man diese Ausreden dann nicht gelten lässt und vielleicht genau diese Herausforderungen in Chancen und Möglichkeiten übersetzt und dann es einfach mal ausprobiert, zu experimentieren, dann hat man eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, selbst ein besseres Selbstverständnis zu haben, vielleicht auch Selbstbewusstsein wieder zu erlangen und dann mutig das eigene Meisterstück, um diesen Begriff nochmal von unserem Beginn des Gesprächs aufzugreifen, das eigene Meisterstück dann mutig zu erfinden und zu gestalten.
Und auch hier, ich gebe dir zu 100% recht, geht es erstmal nur um den ersten kleinen Schritt. Man muss sich nicht für 10 Tage in die Wüste begeben, wie du es gemacht hast, sondern man darf mal 10 Minuten ohne Handy, ohne Fernseher, ohne irgendwas aushalten, einfach nur aus dem Fenster gucken oder gegen eine weiße Wand oder so. Mhm. Das haben viele Menschen seit Jahren nicht mehr gemacht, weil die Langeweile, wie du sie gesagt hast, schwer zu ertragen ist. Und so klein darf man anfangen und das mal aushalten. Und vielleicht werden aus 10 Minuten mal 12 Minuten oder 15 Minuten. Und dann ist schon ein Riesenschritt in Richtung dieses eigenen Selbstverständnis und eigenes Universum erkunden auch getan.
Ich finde es spannend, wie du zwei Worte hier ganz bewusst wählst. Und das ist, ich muss oder ich darf. Das mal einen Tag auszuprobieren. Weg vom ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss mich mit jemandem treffen. Ich muss die Kinder abholen. Ich darf zur Arbeit gehen. Ich darf mich mit jemandem treffen und austauschen. Ich darf die Kinder abholen. Ich darf mir Zeit für mich selber nehmen. Ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil dann hat man wieder sich selber die Erlaubnis gegeben, was zu dürfen und zu tun. Mhm. Und dann kommt man weg aus diesem Ich muss ständig, ne, hin zum Ich darf. Und das ist eine ganz, ganz tolle Änderung, die dann in seiner Denkweise stattfindet und die sich dann zeigt in etwas, wo ich sage, ich darf leben, ich darf Dinge erleben, ich darf nach vorne gehen, ich darf mich mit anderen Menschen austauschen, ich darf meine Kinder abholen, ich darf zum Arbeiten gehen, was auch immer dann dabei ist. Ne? Und das, ich darf mich mal einen Tag mir selber widmen, ne? Und in mich investieren. Und ich glaube, das ist auch eine Investition, da sind wir wieder bei diesem Begriff, den ich hoffentlich hier in einer Art und Weise mitnehme oder mitgeben möchte, dass wir müssen nicht investieren in Form von Geld oder Ressourcen, sondern wir müssen vielleicht in uns mehr investieren, indem wir Zeit in uns selber investieren, indem wir investieren, wie wir vielleicht auch ein Stück weit unseren eigenen Zukunftsgeist wieder stärken können, diesen entfachen, um dann wieder mehr Möglichkeiten im Hier und Jetzt, aber auch in unserer Zukunft zu sehen. Mhm.
Und ich kann noch stundenlang weiterreden, aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich jedem Gast stelle am Ende. Und das ist, wenn du jetzt mal abstrahierst von deinem Buch, vom Thema Zukunft etc., sondern einfach nochmal aus einer Metaebene auf dein eigenes Leben und auf die Auf- und Abs deines Lebens drauf guckst. Was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Geh immer vom Besten aus. Das ist für mich, glaube ich, so diese Sichtweise nach vorne, dass man immer wieder sagen kann, das Beste wird noch kommen. Ne? Und geh immer vom Besten aus. Vielleicht von einem radikal Besseren. Aber das hilft mir dann, jeden Morgen so früh wie möglich aufzustehen, den Tag zu gestalten, zu experimentieren, offen sein für andere Dinge und für alles. Und das macht Lust auf heute und Lust auf morgen. Weil das Beste, oder geh immer vom Besten aus, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, wo wir wieder bei einem interessanten Phänomen sind, wenn man vielleicht aufhört, sich das Hier und Jetzt schlecht zu reden und vielleicht das Morgen wieder schön redet, dann hat man auch eine Möglichkeit, wieder genau dieses schöne Morgen auch zu erleben.
Dazu gibt es nichts zu ergänzen, lieber Frederik. Vielen Dank, dass du da warst. Du hast einen vollen Terminkalender. Schön, dass du hier vorbeigeguckt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viele Menschen, die dieses Buch lesen. Wir werden es verlinken in den Shownotes, damit viele Menschen diese geistige Flexibilität in Form eines Zukunftsgeistes entwickeln. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke, dass ich da sein darf.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr noch mehr Auf- und Ab-Episoden wollt, einfach nach unten scrollen. Wir haben sehr viele spannende Episoden mit anderen Gästen zu anderen Themen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche auch wieder hören. Bis dann. Macht's gut, Leute.